Gnade sei mit uns und Friede von dem, der ist, der war und der kommt. Amen. Wir hören Verse aus dem Psalm 25, und zwar die Verse 8 bis 13 und wollen dazu aufstehen. Gott, der Herr, ist gut und gerecht, darum weist er Sündern den Weg. Er leitet die Elenden recht und lehrt die Elenden seinen Weg. Die Wege des Herrn sind lauter Güte und Treue für alle, die seinen Bund und seine Gebote halten. Um deines Namens willen, Herr, vergib mir meine Schuld, die so groß ist. Wer ist der Mensch, der den Herrn fürchtet? Er wird ihm den Weg weisen, den er wählen soll. Er wird im Guten wohnen und sein Geschlecht wird das Land besitzen. Der Herr ist denen Freund, die ihn fürchten, und seinen Bund lässt er sie wissen. Meine Augen sehen stets auf den Herrn, denn er wird meinen Fuß aus dem Netze ziehen. Herr, lass dieses Wort für unser Leben ein Lebenswort werden. Lass es uns leiten und stärken und führen auf dem Weg im Leben und durch das Leben. Amen. Liebe Gemeinde, es war früher Sonntagnachmittag. Was gibt es schon um diese Tageszeit, sonntags, früher Nachmittag, im Fernsehen? Wie nebenbei, ohne etwas Besonderes zu erwarten, schalte ich den Fernseher ein. Ein-, zweimal zappen, wie man das so gewohnt ist, Programmwechsel. Ich lande zufällig bei MDR, Mitteldeutsche Rundfunk. Schwarz-Weiß-Bild. Das fiel mir auf, sofort. Schwarz-Weiß. Also offensichtlich ein ganz alter Spielfilm. Mein Interesse wird gerade deshalb geweckt. Schwarz-Weiß, alter Film. Ich schaue genauer hin. Und bald, vielleicht schon nach 4, 5 Minuten, ahne ich, den Film, den kennst du. Das heißt eigentlich, nein, nicht diesen Film, aber die Handlung, das Geschehen, das hier verfilmt ist. Ja, das irgendwie kenne ich das. Und ein Blick in die Fernsehbeilage der Tageszeitung bringt es Rätsels Lösung. Ja, der Film heißt ja Unruhige Nacht. Unruhige Nacht. Unter diesem Titel hat der Schriftsteller Albrecht Goes in einer Erzählung ein Kriegserlebnis aufgezeichnet. Goes war während des Zweiten Weltkrieges Wehrmachtspfarrer in Russland gewesen. Und in jener unruhigen Nacht, von der dieses kleine Büchlein, ich habe es immer noch, von der dies kleine Büchlein hier in meiner Hand erzählt. Wie gesagt, wir haben es damals in der Schule, im Gymnasium, in der Oberstufe, im Deutschunterricht durchgenommen. Also in jener unruhigen Nacht trug sich vielerlei zu, parallel, gleichzeitig. Ein Soldat, im Grunde ein ganz armer Kerl, wurde standgerichtlich erschossen. Warum? Er hatte die Truppe verlassen und war bei einer russischen Witwe geblieben. Nicht, weil er zum Feind, zum Russen überlaufen wollte, sondern weil er in seinem ganzen Leben nie eine Heimat, ein wirkliches Zuhause gehabt hatte. Aber bei dieser Frau da in Russland, bei dieser Russin, da hat er das immer Vermisste gefunden. Ein Zuhause. Der Wehrmachtsfahrer, wie gesagt, hat ihm in dieser letzten Nacht vor der Hinrichtung beizustehen. Ich habe vor gewisser Zeit Aufzeichnungen eines meiner Vorgänge in der JVA Celle gelesen, die mich tief bewegt haben. Da beschreibt er 1947, wie es war. Er hat über 100 Menschen vor der Hinrichtung begleiten müssen. Immer die ganze Nacht vorher. Der Mann ist auch fast, er schreibt, ich bin darüber fast krank geworden an Leib und Seele. Und diese vergleichbare Situation wird jetzt hier auch in diesem Buch beschrieben. Der Soldat wird 6 Uhr früh nicht mehr schlagen hören. Pastor Goes bereitet sich also in seinem Zimmer im Wehrmachtsheim für das nun folgende seelsorgerliche Gespräch und das heilige Abendmahl vor. Aber Goes muss dieses Zimmer gleichzeitig mit einem jungen Paar teilen, das dort im Felde seine Hochzeit feiern will. Sie ist Krankenschwester, er wird morgen als Offizier in den kurz vor dem Fall stehenden Kessel von Stalingrad ausgeflogen werden. Und diese beiden, die junge Frau und ihr Mann, den sie heiratet, sie beide ahnen, von dieser Hochzeit wird es in das frühe Grab gehen für ihn und von dieser Hochzeit wird es für sie gehen in das einsame Leben einer jungen Kriegerwitwe. Das war eine unruhige Nacht. Tod und Heirat, dicht beieinander. Liebe Gemeinde, das ganze Leben, wenn man es recht betrachtet, ist wie diese unruhige Nacht. Hochzeit und Tod, Freude und Leid, wie nah sind sie beieinander. Peter Rossegger, der Schriftsteller, hat gedichtet, unser Herz ist eine Harfe mit 2 Saiten. In einer jauchzt die Freude und der Schmerz wohnt in der zweiten. So ist es. Unser Weg durchs Leben, der Lebensweg, ist im tiefsten wie in dieser unruhigen Nacht. Da liegt beides ganz dicht. Manchmal hautnah beieinander. Das ist eine Mischung. Wege in Höhen und Wege in Tiefen. Wege in Freude und Wege in Traurigkeit. Wege im Erfolg und Wege im Scheitern. Wege in Hoffnung und Wege in Enttäuschung. Wege im Licht und Wege im Schatten, leichte Wege und schwere Wege, direkte Wege und lange Umwege. Irrwege, Holzwege, geglückte Wege. Ja, das kennen wir alle, in unterschiedlicher Mischung. Wenn wir auf unser Leben zurückblicken, dann merken wir auch, ja, es gab bei mir, bei uns ganz unterschiedliche Wegstrecken. Etwas von dem, was ich eben skizziert habe. Und die Frage ist natürlich, wenn wir da unterwegs sind, wie in der unruhigen Nacht, wie wird es bei uns sein? Auch unser Herz ist eine Harfe mit 2 Saiten. In einer jauchzt die Freude und der Schmerz wohnt in der zweiten. Wo geht es lang? Welchen Weg wird es mich führen oder welche Wege werde ich einschlagen, wirst du einschlagen, die noch vor dir liegen? Wo bin ich jetzt auf meinem Weg und wie geht es weiter und wo soll es denn letztlich hingehen mit mir? Ich habe mal vor langer Zeit von einem Autofahrer gelesen, der hatte an der Rückseite, an der Heckscheibe seines Wagens eine Aufschrift angebracht. Da stand drauf auf diesem Aufkleber, Folgen Sie mir nicht, ich habe den Weg verloren. Mann, habe ich gedacht, so verkehrt ist das wohl gar nicht. Wie viele Menschen müssten heute mit so einem Aufkleber durch die Lande gehen? Du, folge mir nicht. Ich weiß schon lange nicht mehr, wo es hingeht. Richte dich nicht nach mir, ich weiß es selbst nicht. Fehlende Ziele, fehlende Orientierung. Hemingway, der Dichter, der hat das mal, er war ja ein atheistischer Mensch, für ihn gab es keinen Gott. Und die Quintessenz war natürlich, die er ehrlich so sagt, er sagt, Hemingway, mein Leben ist ein dunkler Weg, der nach nirgendwo führt, dunkel und ohne Ende nach nirgendwo. Da ist es auf den Punkt gebracht. Es geht ins Nichts, ins Nirgendwo, dunkel, ich keine Klarheit, wohin es mich treibt, treibt es mich am Ende gar nichts. Nun leben wir in einer besonderen Zeit. Jede Predigt muss ja heutzutage darauf eingehen, die Pandemie, Corona, Covid und so weiter. Die Zeichen der Zeit heutzutage sind nach meinem Dafürhalten nicht die Ausrufezeichen, sondern die Zeichen der Zeit sind im Moment die Fragezeichen. Wie wird es weitergehen mit der Pandemie? Wird die ausschleichen? Wird der ersehnte Impfstoff kommen? Oder gibt es einen gewaltigen Rückschlag wieder mit der Pandemie? Fragezeichen. Wie wird es mit der Wirtschaft weitergehen? Fragezeichen. Bleibe ich gesund? Fragezeichen. Wird meine Stelle in der Firma auch dem Rotstift zum Opfer fallen? Fragezeichen. Kann ich nächstes Jahr den ersehnten Urlaub machen? Fragezeichen. Die Zeichen der Zeit sind heutzutage Fragezeichen, nicht die Ausrufungszeichen. Ausrufungszeichen, das war klar, die Rente ist sicher. Klar, nächstes Jahr fahren wir auf die Malediven. Klar, meine Firma expandiert. Klar, immer diese Sicherheit, größer, weiter. Schneller, das waren die Fragezeichen. Ihr Lieben, damit ist es bis auf Weiteres vorbei mit den Fragezeichen. Jetzt sind mit den Ausrufungszeichen, jetzt sind die Fragezeichen da. Notwendig im wörtlichen Sinne, nämlich die Notwenden, das ist ja notwendig, das, was die Not wenden kann, notwendig in diesem Sinne. Um die Not der Orientierungslosigkeit zu wenden, brauchen wir erstens den Wegweiser, den, der uns in der verwirrenden Fülle aller möglichen Wege den Weg für unser persönliches Leben, den Lebensweg zeigt und weiß. Das ist der Wegweiser. Und wir brauchen zweitens den Wegbereiter, den, der uns auf diesem einzig guten Weg begleitet, der ihn uns bahnt, der uns an die Hand nimmt, dass wir nicht abirren. Also wir brauchen den Wegweiser, den Wegbereiter und wir brauchen natürlich auch den Wegbegleiter, den, der uns beständig und verlässlich zur Seite bleibt. In dem eben verlesenen Text aus Psalm 25, in diesen wenigen Versen, taucht viermal das Wort Weg aus. Deswegen habe ich das auch so besonders beim Lesen betont. Der Psalmbeter aus Psalm 25, der geht nicht unter in den Fragezeichen, sondern der hat ein gewaltiges Ausrufungszeichen, eine starke Gewissheit. Komme, was da wolle. Warum? Er weiß aus eigener Erfahrung um den Wegweiser, um den Wegbereiter und den Wegbegleiter. Er sagt, dieser Psalmbeter in Vers 4, Herr Gott, zeige mir deine Wege. Wir sagen, lesen das vielleicht so, Herr, zeige mir deine Wege. Nein, deine Wege. Unsere Wege, die kennen wir ja, die gehen hier in dein unruhige Nacht, das sind unsere Wege. Wir brauchen Gottes Weg. Herr, zeige mir deine Wege. Das ist das zentrale Thema des gesamten Psalms, der darum mit Recht in der Lutherbibel die Überschrift bekommen hat, Gebet um Gottes Leitung. Das ist ein höchst aktueller Text. In Vers 8 heißt es, der Herr ist gut, darum weist er den Weg. Gott ist gut, das heißt, Gott ist gut, er meint es gut mit dir und wenn du ihn machen lässt, dann macht er es auch gut mit dir. Inmitten dieser unruhigen Nacht, schwere Wege, leichte Wege, Höhen, Tiefen, inmitten macht er es gut. Und wenn du im Moment nicht weißt, wo dir der Kopf steht, vor lauter Problemen, dann halte dich daran. Gott ist doch gut, das ändert sich doch jetzt nicht. Und er meint es doch auch jetzt gut, egal wie es knüppeldick gerade gekommen ist. Und ich verlasse mich darauf, er wird mich nicht enttäuschen, Gott macht es gut. Der Herr ist gut, heißt es hier, darum weist er Sündern den Weg. Na ja, dann könnte jemand sagen, ach, na, so ein besonderer Sünder bin ich ja nun auch nicht. Nicht, wie ich am letzten Sonntag gesagt habe, wenn es einen Gott gibt, na ja, mit mir kann er ja ganz zufrieden sein. Ich habe noch keinen Tod geschlagen. Wenn sie alle so in der Welt wären oder handeln wie ich, dann sähe es besser aus in der Welt. Also was bin ich denn besonderer Sünder? Nein, es ist hier, Sünder ist hier nicht primär moralisch gemeint, sondern Sünder heißt hier, nicht zusammen sein mit dem Gott meines Lebens. Der Engländer sagt, Sin is distance, Sünde ist Distanz, das ist Sünde. Die moralischen Sünden sind Folgewirkung. Die Grundsünde ist, ich bin noch nicht zusammen mit dem Gott meines Lebens. Sin is distance, da ist Distanz. Und damit das nicht so bleibt, heißt es, Gott ist gut, darum weist er Sündern den Weg. Den Menschen, die beschrieben sind in Jesaja 43, Vers 6. Da heißt es, wir gingen alle in die Irre. Es war vor Corona. Wir gingen alle in die Irre, wie Schafe. Ein jeder sah auf seinen Weg. Aber der Herr warf unser aller Sünde auf ihn, auf den einen, den wir Jesus Christus erkennen. Der Herr leitet die Elenden recht, heißt es hier, und lehrt die Elenden seinen Weg, der Wegweiser. Elend ist hier gar nicht vom Urtext hebräisch nicht nur gemeint krank oder hungernd oder so, sondern wenn es hier heißt, der Herr leitet die Elenden, dann steht da ein Wort, das viel weiter gefasst ist. Es meint die Ratlosen. Die Ratlosen, da sind wir wieder bei heute. Die Ratlosen, das sind wir doch, oder? Welcher Politiker, welcher Wirtschaftsboss, welcher Chef stellt sich denn heute breitbeinig dahin und gibt bombensichere Prognosen? Ratlosigkeit. Der Herr leitet die Ratlosen recht und lehrt die Ratlosen seinen Weg. Immer wieder heißt es in der Bibel, gerade auch in dem Psalmen, Psalm 32, ich will dich unterweisen und dir den Weg zeigen, den du gehen sollst. Gott möchte nicht, dass wir in der Irre hin und her stolpern, sondern er möchte uns an die Hand nehmen, dass wir in Höhen und in den uns nicht erspart gebliebenen Tiefen trotzdem Kurs halten, dem großen Ziele zu. Wer ist der Mensch, heißt es, der den Herrn fürchtet, also achtet, ehrt? Gott wird ihm den Weg weisen, den er wählen soll. Er ist der Wegweiser. Da könnte man sagen, ja, wie weiß Gott den Weg? Es kommt doch keine Leuchtschrift am Himmel, wenn ich vor Entscheidungen stehe und ich weiter weiß. Gottes Wort ist Wegweisung. Und je mehr ich mit der Heiligen Schrift verbunden bin, sie kenne, sie verinnerliche, umso mehr werde ich auch erkennen, nein, das passt jetzt nicht. Ja, das sollte ich jetzt tun. Warum? Weil ich die Maßstäbe des Wortes Gottes verinnerliche. Dieser alte Gesangvers, Besuchvers aus 295, der bringt es doch in alter, aber guter Weise auf den Punkt. Da heißt es, viele werden diesen Vers ja kennen, mein Herz hängt treu und feste an dem, was dein Wort lehrt. Herr, tu bei mir das Beste, sonst ich zu Schanden werd. Wenn du mich leitest, treuer Gott, so kann ich richtig laufen den Weg deiner Gebote. Dann bin ich auf dem richtigen Weg. Also Gottes Wort, da finde ich Wegweisung. Und natürlich auch im Lesen der Heiligen Schrift immer wieder. Die Heilige Schrift ist ein Schatz, ist eine Vitaminquelle und ist das beste Navi, was wir für unser Leben je ausdenken können. Es ist erstaunlich, wie sogar manchmal gottlose Menschen im Tiefsten noch eine Ahnung haben, was für eine Besonderheit dieses Bibelbuch ist. Selbst die SED, Stasi-Schergen, hatten noch ein Gespür für die Heiligkeit der Bibel. Da halfen weder Sozialismus noch die brutale Entchristlichung Ostdeutschlands durch die gefürchtete Volksbildungsministerin Margot Honecker. Eine gewisse Ehrfurcht vor diesem Buch blieb. Der Pfarrer Matthias Storck, der als Regimegegner verraten wurde in der DDR damals und 18 Monate im Zuchthaus Cottbus gesessen hat, in Stasi-Haft, der hat in seinem Leben, in seinen Erinnerungen aus dieser Zeit in dem Buch Karierte Wolken Interessantes berichtet. Während aus den sonstigen Leihbüchern im Knast immer Seiten herausgerissen waren oder bestimmte Passagen von der Zensur geschwärzt wurden, schreibt er, das einzige Buch, dem diese Eingriffe erspart blieben, war seltsamerweise die Bibel. Sie blieb vollständig. Und ein besonderes Ritual war die Rückgabe. Wenn neue Bücher ausgegeben wurden, aus der Leihbücherei, dann wurde die Klappe aufgemacht, dann wurde das Buch durchgestoßen, Klappe zu, fertig. Und er schreibt, die Bibel wurde niemals durch die Klappe in die Zelle geschoben. Für dieses Buch wurde eigens die Tür geöffnet und die Bibel überreicht von Stasi-Atheisten. Die haben sie nicht durch die Klappe geschoben, die haben Tür aufgemacht. Da war noch ein Rest von Ahnung, was es um dieses Buch ist, auch wenn sie nicht dran geglaubt haben. Wo finden wir Gottes Maßstäbe? Natürlich vor allen Dingen im Gebet, dass wir unsere Anliegen, unser Herz ausschütten vor ihm und darauf vertrauen, dass er unsere Schritte lenkt. Und Gott wird uns immer wieder auch leiten durch Mitchristen, die uns einen guten Rat geben, die auf uns hören und sagen, du, ich würde mal das und das. Wenn es von Mitchristen kommt, spricht der Heilige Geist auch durch sie. Oder Gott weist uns den Weg auch durch Führungen und Fügungen. Da gehen plötzlich Türen zu und du wärst gerne durchgegangen und nach Jahren vielleicht erst merkst du, wie gut, dass das damals nichts geworden ist, dass ich diese Stelle in der Firma nicht bekommen habe, die ist pleite gegangen später, ich wäre arbeitslos geworden. Und was war ich damals enttäuscht, dass ich den Job nicht bekommen habe. Wie gut, dass ich die große Liebe damals nicht geheiratet habe. Später hätte sich herausgestellt, es wäre ein Elend geworden, diese Ehe. Also es können auch Führungen sein. Oder du hörst eine Radiosendung, plötzlich kriegst du eine interessante Nachricht für dein Leben. Das kann ich gebrauchen. Ja, warum hast du in dem Moment das Radio eingeschaltet? Du hörst vielleicht gar nicht viel Radio oder Fernsehen. Das war eine Führung, eine Fügung. Der Wegweiser. Zweitens, der Wegbereiter. Der Herr ist denen Freund, die ihn fürchten, die ihn achten, die ihn ehren. Also, dass Gott da mein Freund sein soll, das habe ich ja nun wahrlich in keinster Weise verdient. Wer bin ich denn, dass Gott mein Freund sein sollte? Aber um Jesu Willen, dort hängt das große Kreuz, um Jesu Willen bin ich Gottes Freund und Gott ist mein Freund. Jesus bringt mich mit meinem himmlischen Vater zusammen. Jesus, der Wegbereiter. Er wird meinen Fuß aus dem Netze ziehen. Ach, es gibt ja so viele Netze in dieser unruhigen Nacht unseres Lebens. Netze, in denen man stolpern kann, sich verheddern kann. Kennst du auch Netze, in denen du dich verheddert hast mal? Ich kenne sie von meinem Leben ganz gewiss. Wäre ja merkwürdig, wenn es bei dir in 50, 60, 70 Jahren keine Netze gegeben hätte. Krankheit kann ein Netz sein, das dich nach unten zieht. Du strampelst und kommst nicht raus. Und der Arzt steht dabei und versucht, dich ein bisschen da rauszuzerren aus diesem Netz und kriegt dich auch nicht raus. Und selbst die Halbgötter in Weiß an der medizinischen Hochschule stehen vielleicht auch ratlos da. Oh, das kann ein Netz sein, Krankheit. Oder Einsamkeit. Im Grunde bin ich allein, die Kinder sind weit weg, die haben ihr Leben. Meine Freunde sind zum großen Teil auch nicht mehr da. Einsam sein, ja, es kann ein Netz sein. Sorgen. Ach, man kann sich in Sorgen verstricken, das kennen wir doch wohl. Traurigkeit, die nicht weichen will, es hängt mir immer, ich komme nicht drüber weg. Da hängst du drin in dem Netz von Trauer. Mancher Witwer, manche Witwe sind jahrelang im Netz von Traurigkeit. Schwachheit kann auch ein Netz sein. Du möchtest kräftig voranschreiten und du merkst, du packst es nicht mehr. Wie oft habe ich das gehört, wenn ich Hausbesuche bei Seniorengeburtstagen gemacht habe, dann kam so, ach Herr Pastor, ich bin ja ganz zufrieden, dass es noch so geht, aber wissen Sie, was ich letztes Jahr konnte, das kann ich nicht mehr. Das ist auch ein Netz. Was ich letztes Jahr noch konnte, das kann ich nicht mehr. Und der Doktor, der hat gesagt, seien Sie froh, Frau Schulze, dass es nicht schlechter wird. Seien Sie zufrieden, wie es ist. Besser wird's nicht. Es kann ein Netz sein. Allein zu wissen, besser wird's nicht, ist ein Netz. Muss ich mich dann abfinden. Und nun heißt es, er wird meinen Fuß aus dem Netze ziehen. Sofort alles bestens, alles Roger, alles Paletti. Nein, befiehl dem Herrn deine Wege und hoffe auf ihn, er wird's wohl machen. Nicht er wird's wohl machen, sondern er wird's wohl machen, er wird's gut machen. Manche Leute sagen, er wird's wohl machen. Nee, er wird's nicht. So wird das nicht machen. Er wird's wohl machen, gut machen. Befiehl dem Herrn deine Wege. Befiehl dem Herrn, befiehl, das ist so in dem Sinne eine altmodische Wendung. Hier steht Hebräisch Galal. Galal, ich habe eben nochmal im Lexikon nachgeguckt, das heißt wörtlich übersetzt wälzen, abwälzen. Also wälze das, was dich hindert, wälze das ab, abwälzen. Wälze es hin auf Gott. Und dann heißt es, hoffe auf ihn, vertraue auf ihn. Er wird handeln. Haben wir doch wohl auch schon erlebt, dass wir aus Situationen rausgekommen sind und hinterher können wir nur sagen, dass das wieder geworden ist. Und dann sagen wir hoffentlich nicht nur Schwein gehabt oder Glück gehabt, sondern von Herzen, Gott, ich danke dir, ich hätte es allein nicht geschafft. Paul Gerhardt hat in diesen ganz mörderisch schwierigen, armseligen Jahren in dem zerstörten Land Deutschland nach dem 30-jährigen Krieg seine schönsten Lieder in bitterer Armut und Not gedichtet. Befiehl du deine Wege und was dein Herz kränkt, der allertreuesten Pflege des, der den Himmel lenkt, der Wolken, Luft und Winde gibt, Wege, Lauf und Bahn, der wird auch Wege finden, da dein Fuß gehen kann. Und jetzt spreche ich mit Paul Gerhardt, besonders die unter uns an, die irgendwo festhängen in der unruhigen Nacht, die irgendwo sie verstrickt haben in irgendeinem Netz. Dann höre doch jetzt zu, was einer sagt, der auch in Netzen war, wahrscheinlich in schlimmeren Netzen, als du es jetzt bist. Paul Gerhardt, auf, gib deinem Schmerze und Sorgen gute Nacht. Lass fahren, was das Herze betrübt und traurig macht. Bist du doch nicht Regente, der alles führen soll. Gott sitzt im Regimente und führet alles wohl. Alles ist wirklich alles, ohne Ausnahme. Heute, morgen oder später und gewiss in Ewigkeit. Darum meine Augen sehen stets auf den Herrn, auf Jesus, inmitten der unruhigen Nacht unseres Lebens. Du, Gott, bist unser Wegweiser, unser Wegbereiter und Wegbegleiter. Und darum, ich mag alleinig gehen, nicht einen Schritt, wo du wirst gehen und stehen, da nimm mich mit. Amen.